Doch für politische Entscheidungen und die Judenausrottung braucht der Führer seinen treuen Paladin gar nicht. Das übernimmt er selbst. Göring ist für die Aufrüstung der Luftwaffe zuständig. 1935 zu deren Oberbefehlshaber ernannt, gefällt er sich zunächst in der großen Pose. Nach der Niederwerfung Polens tönt er in der Wochenschau:
Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten.
Dabei muss er gewusst haben, dass das von Hitler vorgegebene Ziel, Deutschland innerhalb von 4 Jahren komplett kriegsbereit zu machen, nicht zu erreichen ist. Als die ersten Blitzsiege errungen sind und Hitler tatsächlich die Luftschlacht um England befiehlt, verspricht Luftfahrtminister Göring vollmundig:
Ich will Meyer heißen, wenn je ein feindlicher Bomber das Reichsgebiet erreicht.
Doch auf deutscher Seite fehlen schwere Maschinen und Treibstoff. Während die britische Royal Air Force ihre Verluste ziemlich schnell ausgleichen kann, hinterlassen die 2800 abgeschossenen deutschen Flugzeuge empfindliche Lücken. Dann hat Hitler die Idee, Russland anzugreifen, um die Briten zum Frieden zu zwingen. Nach Anfangserfolgen kommt die deutsche Luftflotte über den Weiten Russlands ebenso wenig weiter wie die Bodentruppe. Die von Göring garantierte Versorgung der 6. Armee bei Stalingrad gerät zum Desaster.
Immer mehr alliierte Bomber nehmen jetzt Kurs auf das Reichsgebiet, ohne dass ihnen die deutsche Flugabwehr nennenswerten Widerstand entgegensetzen könnte. Köln wird zwischen 1940 und 1942 104-mal bombardiert. Hamburg verwandeln Tausende von Brandbomben in eine solche Hölle, dass sogar der Straßenasphalt in Flammen aufgeht. Hitler tobt vor versammelter Mannschaft.
Göring, die Luftwaffe taugt nichts. Das ist Ihre Schuld. Sie sind faul.
Mutige Bürger wagen es, Göring auf der Straße mit Herr Meyer zu begrüßen. Ungestraft. Der Reichsmarschall flieht aus der Verantwortung nach Karin Hall. Während im Frühjahr 1944 täglich 2000 alliierte Bomber in den Luftraum über Deutschland eindringen, während junge Flugschüler ohne richtige Ausbildung in der Luftabwehr verheizt werden, empfängt Göring in seinem Heideschloss Sonderzüge mit immer neuer Raubkunst aus Paris, Amsterdam, Brüssel.
Dennoch hängen die Menschen immer noch an dem jovialen Dicken. Hitler, der ihn längst durch den jungen, dynamischen Albert Speer ersetzt hat, holt ihn ab und zu aus der Versenkung, um dem Volk die Stabilität der Regierungsmannschaft vorzugaukeln. Ganz am Ende läuft er noch einmal zu großer Form auf. In den letzten Kriegstagen setzt er sich aus Berlin nach Berchtesgaden ab. Als sich Gerüchte verbreiten, Hitler sei tot oder habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, schickt er am 23. April 1945 nachts ein Telegramm in den Führerbunker, ob Hitler einverstanden sei, wenn er, Göring, die Gesamtführung des Reiches übernehme, da stündlich mit der Unterbrechung der Funkverbindungen zu rechnen sei. Ein intelligenter Vorschlag, denn die Russen stehen vor Berlin. Hitler wird bald nicht mehr handlungsfähig sein und Göring ist seit 1933 sein designierter Nachfolger.
Doch der allmächtige Parteisekretär Martin Bormann suggeriert dem Führer, Göring habe ihn von Ehrgeiz zerfressen verraten und wolle freie Hand für einen Verhandlungsfrieden mit den Alliierten. Dass ihn Hitler kurz vor seinem Selbstmord aus der Partei ausstößt und ein Verhaftungskommando nach Berchtesgaden schickt, wird Göring nicht besonders beeindruckt haben. Seinen Realitätssinn hat er längst verloren. Nach der deutschen Kapitulation begibt er sich in amerikanische Gefangenschaft. Als großer Staatsmann gibt er Interviews und entwickelt Pläne, mit General Eisenhower einen ehrenvollen Frieden auszuhandeln. Von Marschall zu Marschall, unter 4 Augen. Was nicht funktioniert. Göring wird mit den anderen überlebenden Nazi-Größen für das Tribunal der Siegermächte gestellt und am 1. Oktober 1946 zum Tod verurteilt. Vergeblich hat er seine Unschuld beteuert.
Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen war, tat ich alles, den Sieg zu sichern. Das einzigste Motiv, das mich leitete, war heiße Liebe zu meinem Volk, sein Glück, seine Freiheit und sein Leben. Dafür rufe ich den Allmächtigen und mein deutsches Volk zum Zeugen an.
Hängen lassen will er sich nicht, das sei eines Reichsmarschalls unwürdig. Als sein Antrag auf Hinrichtung durch Erschießen abgelehnt wird, begeht er am späten Abend des 15. Oktober Selbstmord mit einer Zyankali-Kapsel, 3 Stunden vor dem Hinrichtungstermin. Seine Leiche wird verbrannt, die Asche in München in einen Seitenarm der Isar gestreut. Seine Bilanz, gezogen bei seiner Verhaftung, passt zu ihm, dem Zyniker und Genussmenschen.
Wenigstens 12 Jahre anständig gelebt.